herzlich willkommen zu unserem Podcast Gen X und Gen Z im Dialog. Heute sind wir beide wieder mit einem Gast in unserem Podcast. Willkommen zurück erst einmal für alle, die schon zuhören und zugehört haben und hallo für die, die zum ersten Mal dabei sind. Kurz zu der letzten Folge, da hatten wir Christian Weber zu Besuch, einen Geschäftsführer, der nach 10 Jahren in einem Konzern zur Führung bei einem mittelständischen Unternehmen gewechselt hat. Und wir haben mit ihm über seinen Werdegang geredet, Zusammenarbeit mit der älteren Generation. Das Thema war auch bei ihm sehr präsent und auch seine durchaus positive Sicht auf die jüngere Generation. Und heute haben wir Kai Han Kilit bei uns dabei. Er ist Head of Hospitality bei der ASCO Invest GmbH und hat schon vorher bei vielen Hotels gearbeitet und redet eben mit uns heute auch über Generationen und den Generationendialog. Herzlich willkommen erst einmal an dich, Kai Han. Und
Herzlichen Dank.
ich würde dich jetzt einfach bitten, dass du dich kurz vorstellst und uns ein bisschen was über dich erzählst.
Sehr gerne. Vielen Dank, Rebecca. Vielen Dank, Gerhard, für die Möglichkeit, bei euch im Podcast teilnehmen zu können. Ja, mein Name ist Kai Han Kilit. Danke dir für die kurze Intro. 55 Jahre, seit Anfang des Jahres Head of Hospitality bei der ASCO Invest. Vorher noch Mitgründer der Firma Blue & Red Hospitality Solutions mit Professor Gerhard. Und davor unter anderem verschiedene Unternehmen in verschiedenen Positionen wie General Manager oder Regionaldirektor oder halt Landesdirektor für eine Hotelkette. Seit über, mittlerweile muss ich sagen, 31 Jahren in der Hotellerie, angefangen von einer Rezeption mit einer Ausbildung bis hochgearbeitet, wo ich heute bin. Vater von 4 Kindern und wohne ab in München, ursprünglich aus Norddeutschland, aber seit 2007 in München, eingemünchenert sozusagen und freue mich auf das Gespräch mit euch heute.
Schön, Super. Dass wir dich dabei haben dürfen. Genau, und wir haben ja Feedback jetzt auch aus den letzten Folgen bekommen von den Zuhörern. Mhm. Eins davon war, dass ich nicht zu viel sprechen soll. Ich versuche mich daran zu halten. Deswegen, Rebecca, magst du loslegen?
Ja, genau. Also ich wollte dich einmal also fragen, wegen der Lage mit den Generationen in der Hotelbranche,
Ja.
weil wir haben zum Beispiel auch von unserem Gast vorher, Christian, gehört, dass zum Beispiel auch bei der Unternehmensnachfolge einfach die Auswahl fehlt und dass auch viele gar keine Nachfolger finden. Und ich wollte dich fragen, wie das in der Hotelbranche ist. Ist es anders? Ist es ähnlich? Wie ist da deine Erfahrung?
Es gibt so einen Mix aus beidem eigentlich. Also der Punkt ist immer, wie wird Hotellerie gelebt? Wie gehen die Familien mit dem Thema Hotellerie um? Das Thema Gastgewerbe hat noch einen recht negativen Touch eigentlich, weil viel Arbeitszeit, viel persönliche Involvement halt damit einhergeht. Ich finde, Hotellerie oder Gastgewerbe ist eines der spannendsten Berufe, weil du echt viel Kontakt mit Menschen hast, neue Situationen erlebst, die du so nicht vorhersehen kannst. Es ist halt, man muss halt mögen, mit Menschen zu arbeiten. Man muss mögen, man muss Lust drauf haben, man muss wirklich Leidenschaft drauf haben, sich darauf einlassen zu können, dass man nicht immer halt alles glatt geht, dass man sich vor neuen Herausforderungen stellt, dass man mit Menschen zu tun hat, sowohl als Gästen als auch Mitarbeitern. Ich denke, das ist so das Thema, wie lebe ich es vor? Ich habe das Thema in der Familie selber. Die Mutter meiner Kinder zum Beispiel möchte nicht, dass unsere Kinder in Thema Hotellerie gehen. Ich fände es toll, wenn sie sich in die Hotellerie mit eingeben, weil ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich halt viel erleben konnte, viel sehen konnte. Und die Mutter meiner Kinder hat auch zwar eine tolle Position, auch viel gemacht, aber sie sagt genau das Gegenteil, sie möchte nicht, dass die Kinder in die Hotellerie gehen. Das ist auch schon intern bei uns ein Clash of Visions. Und deswegen fängt es auch schon bei uns an. Daher, wie wird es gelebt? Was mache ich daraus? Und welche Perspektiven geben sich für die Kinder daraus? Und ganz wichtig natürlich, was möchten die Kinder halt auch? Und das ist so, wenn man das, glaube ich, das eröffnet und die reinschnuppern lässt und das Gefühl denen gibt, es macht echt Spaß, das ist echt toll, dann ist eine Sache, glaube ich, für die man sich begeistern kann. Also mein jüngster Sohn, der möchte jetzt Koch werden, also ich freue mich schon drauf. Das ist das gescheiteste, leckerste Essen dann. Und meine älteste Tochter, die habe ich mal ein Praktikum im Housekeeping machen lassen, die ist jetzt Rechtsanwältin geworden. Also schauen wir mal, wo die Richtung hingehen. Es ist aber, um deine Frage abschließend beantworten zu können, es ist, glaube ich, viel, wie wird es vorgelebt und welche Gefühle, welche Intention gebe ich den Kindern mit, was Hotellerie eigentlich darstellt.
Jetzt hake ich gleich mal wieder ein, weil ich glaube, dass gerade du da auch, glaube ich, sehr viel Erfahrung hast. Auch gerade im Hotel-Gaststättengewerbe ist es ja doch so, dass das viele familiengeführte Unternehmen sind und da
Richtig.
natürlich irgendwo könnte man auch meinen, der Generationenkonflikt, Generationendialog, was wir ja auch bevorzugen, ja, diesen Begriff, schon schwierig ist. Wie sind da jetzt so auch deine Erfahrungen erst einmal aus deiner Historie raus, als du auch noch gelernt hattest, sage ich mal, und den Weg gegangen bist? Ich habe verstanden, du hast auch ja von der Pike auf das Ganze gelernt. Und von dem her gesehen, da würde uns, glaube ich, und die Zuhörer schon interessieren, was hast du da mitgenommen auch, was du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest, was kann man daraus lernen? Und wie hat dich das auch geprägt?
Ganz spannende Geschichte. Ich habe im Harz gelernt, in Braunlage, in einem kleinen, privat geführten Drei-Sterne-Hotel. Da war der Chef war und die Chefin waren alles. Also die waren morgens bis abends eigentlich im Hause. Die hatten noch zwei Töchter. Das war für mich ein, wie man sagt, ein Vorbild, wie die gelebt haben. Also es war wirklich klassische Schule. Es gab die einzige Ausbildung in der Region als Hotelkaufmann, die ich damals bekommen habe. Da habe ich einen Monat lang Praktikum vorweg gemacht, kostenfrei. Bin jeden Morgen 60 Kilometer hochgefahren in Braunlage hoch. Es war im Januar, war mein Praktikum. Da bin ich wirklich, da hat es geschneit. Habe Angst gehabt, dass ich zu spät komme. Wirklich 10 Minuten. Heute ist es 10 Minuten, okay, rufst an und ich komme 10 Minuten später. Ich habe Angst gehabt, dass ich zu spät komme. Und war eine Stunde Fahrzeit und habe auch gesehen, wie die beim Frühstück, beim Mittag, beim Abendessen zu den Gästen gegangen sind, wie die miteinander gesprochen, mit den Gästen gesprochen haben. Die Kinder waren noch relativ zügig, wurden auch dann irgendwie waren die Teenager, standen hinter der Bartheke, haben da mit Bier gezapft, haben mitgekellnert. Du hast gesehen, wie sich das aufgebaut der Familie. Und eine kleine Anekdote, die mich da halt wirklich sehr beeinflusst hat. Ich habe einmal in meinem Leben krank gemacht. Das war zu meiner Ausbildungszeit. Da hatte ich, also zwar zu meinem Geburtstag, hatte ich Besuch aus Amerika. Freunde aus Amerika kamen zu Besuch, wollten meinen Geburtstag mit mir feiern. Ich hätte Urlaub beantragt, habe es nicht bekommen und habe dann krank gemacht. War 95, ich hoffe, er wird es mir verzeihen. Ja, doch hat er. Und 94, egal. Und dann hat er natürlich gewusst, dass ich nicht krank war und hat mich dann 2, 3 Tage später, nachdem ich wieder zurück war, ins Büro zitiert. Hat er mich gefragt, was ich denn hatte. Und ich so als oberschlauer, junger Heranwachsender sagte, ja, steht ja auf dem gelben Stein. Ich wusste, dass es nicht draufsteht und er natürlich auch nichts ablesen konnte. Aber guckte mich so an, sagte, also wenn du es nächstes Mal machst, soll ich einfach mit ihm doch vorher reden, ob nicht eine Möglichkeit bestehen würde. Das heißt, ich hätte eine direkte Konfrontation bezüglich meiner Krankmeldung. Und ich sagte, okay, Karin, das machst du halt nie wieder. Es war halt so ein Learning. Es war halt eine Strenge da, aber halt auch nicht so eine Strenge, die jetzt die Watschen gibt, die klar sagt, ich weiß es halt, aber halt sagt auch, es gibt einen Weg halt daraus. Also der Weg halt einfach krank zu machen, ist nicht der richtige Weg, weil halt dadurch halt hast du halt vielen, die damit halt nachhergeht. Ich war in der Rezeption, hatte Alleindienst und damit sind halt viele Positionen dann halt ins Wanken gekommen, weil dann andere reinspringen mussten. Diese Konsequenz war mir damals halt nicht in der Dimension bewusst, sodass ich dann wirklich halt durch dieses Gespräch bewusst gemacht wurde, ey, es gibt immer Lösungen, also du musst halt reden. Und das war so ein Learning, was für mich damals halt echt wichtig war, was dieses Persönliche, dass die wirklich halt mit den Gästen, mit den Mitarbeitern da waren, sich über alles Bescheid wussten. Sie waren HR, Personal, dann Buchhaltung, sie waren halt alles, als Familienbusiness war. Und halt auch dieses mit den Gästen direkt sprechen, mit den Gästen nicht direkt auseinandersetzen. Nicht nur das, sondern auch die Stammgäste, wie sie mit denen, die sind, das Hotel war nicht best of shape, aber die Gäste sind nur wegen der Familie gekommen. Das war wirklich so ein Thema, das hat mich geprägt. Und was mich hier auch geprägt hat, ist natürlich meine eigenen Eltern, weil meine Mutter war mal auf der Insel Jüst, war sie Zimmermädchen. Die hat 72 in Deutschland angefangen, also die sind seit 72 meine Mutter gekommen. 72 hat die als Zimmermädchen angefangen in Deutschland. Und mein Vater kam dann 1,5 Jahre später nach Deutschland, war Hilfskoch, obwohl er in der Türkei Koch war, und wurde Hilfskoch. Und dieses, meine Ausbildung und meine Eltern, das zusammen hat mich, glaube ich, schon geprägt.
Ja, da muss ich natürlich jetzt schon wieder fast reingrätschen, weil letzten Endes haben wir da was gemeinsam. Also meine Mutter war tatsächlich auch als Servicekraft auch unterwegs im Hotel und mein Vater war in dem Hotel tatsächlich auch als Koch angestellt. Und so sind die beiden praktisch auch zusammengekommen und irgendwo gab es dann scheinbar noch irgendwo ein bisschen mehr. Deswegen bin ich dann letzten Endes auch auf die Welt gekommen. Deswegen kann ich da das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade sagst. Rebecca, hast du eine Frage letzten Endes, die du jetzt in dem Kontext an den Kajan stellen möchtest?
Ja, bezüglich, weil du hast ja gesagt, das war eigentlich so ein Familienhotel und die Gäste sind auch wegen der Familie gekommen.
Richtig.
Und ich wollte dich jetzt fragen, ob du in deiner Zeit in der Hotelbranche gemerkt hast, wie sich die Führung oder der Umgang mit den Leuten, mit den Gästen durch die Generationen verändert hat. Also wie die andere Generation eigentlich dann an die Führung gekommen ist, ob da irgendwelche, ob es da schwerwiegende Veränderungen gab oder irgendwie Positives, Negatives, was auch immer.
Sehr gerne. Bring mich zu einer meiner Lieblingssituationen meines Lebens zurück. Ich war, hatte mein, hab dann im Jahr 2000 meinen Arbeitgeber gewechselt, von einem Konzern zum nächsten und hatte da in dem Konzern, wo ich herkam, Auszeichnungen gewonnen und fühlte mich so wie, ja, the best in the world sozusagen. Fühlte mich wirklich halt unschlagbar sozusagen und kam dann in eine neue Hotelgruppe rein. Und hatte ein recht hohes technisches Verständnis, was die Hotelsysteme betraf und war dann sozusagen, nicht, war dann Rezeptionschef und sah, dass meine Mitarbeiter alle rumliefen, wie sie wollten, mit hohen Schuhen, niedrigen Schuhen, mit Schlaghose, ohne Schlaghose. Und aus meiner Wissen, dass ich alles weiß und kann, sagte ich denen, habe ich denen angesagt, halt ab sofort zieht er halt noch Mini, also nicht Mini, Röcke halt an und alle mit entsprechenden Schuhen dazu. Und dann haben sich alle beschwert. Und ich konnte das nicht verstehen, dass die sich beschweren. Ich wollte halt, das war ein 4,5-Sterne-Hotel, wollte halt Struktur rein, ich wollte halt, dass es alles funktioniert, dass alle dann, wenn die Gäste kommen, alle gleich aussehen. Und da haben sich bei meinem Direktor vor beschwert. Und ich konnte das halt nicht verstehen, weil ich wollte ja eigentlich was Gutes. Und deren Mindset war, ich nehme denen die ihre Freiheit zu entscheiden, wie sie sich anziehen wollen. So, und dann hatte ich gefühlt jede Woche einmal einen Termin bei meinem Direktor im Büro und ich habe gedacht, ich fliege morgen raus, übermorgen raus oder die nächste Woche raus. Ich muss sagen, ich hatte einen so einen tollen Direktor, dass der fast 10 Jahre lang mein Mentor wurde und mich eigentlich zu dem gemacht hat, der ich heute geworden bin eigentlich, dass dieses Thema Führung nicht nur sich darauf be bezieht, was du technisch kannst, sondern dass Führung damit einhergeht, was du menschlich rüberbringst und wie du es rüberbringst. So, das heißt, ich war, war ich dann, 30, ja, 2000 war ich 30, genau, und ich hätte halt Anfang 20-Jährige, schon damals dieser 10 Jahre Clash, war, wo ich dachte, komisch, ich bin noch gar nicht so weit alt davon entfernt, aber sie kam halt dieses Verstehen, dass wenn du irgendwo reinkommst, nicht nur eine Ansage zu machen, sondern auch zu erklären, wieso du das machst und wieso du das willst, war ein ganz elementarer Punkt, den ich damals wirklich halt nicht verstanden habe und eine Zeit lang gebraucht habe, dass es halt nicht nur mit Ansagen geht, so dieses türkische, ich sage es mal von mir aus, eine türkische Macho-Gehabe, aber halt, dass es halt wirklich damit einhergeht, dass die Leute abgeholt werden wollen. Und das war so der erste Schritt meines Lebens, meine beruflichen Phase, wo ich gemerkt habe, technisch kann ich zwar super sein, aber es bringt nichts, wenn das technische Wissen nicht transformiert wird zu den Personen, mit denen ich spreche, dass die das verstehen, was ich versuche zu erklären. Also.
Finde ich ganz spannend, weil ich war vor kurzem auf einer Netzwerkveranstaltung und dann hat auch jemand da einen kleinen Vortrag gehalten und der hat im Endeffekt auch genau das gesagt, was du jetzt auch ein bisschen wiederholst. Die wollen letzten Endes das Warum verstehen. Also die sind bereit, das irgendwo auch wahrscheinlich zu machen, wenn sie den Sinn dahinter verstehen. Und ich glaube, das ist das, was du auch, glaube ich, ein bisschen noch gesagt hast gerade. Führung heißt ja nicht jetzt irgendwie jemand anderen etwas ja, aufzudrücken, sondern Führung heißt ja letzten Endes auch andere besser zu machen. Und wenn die das verstehen, dass dieses Bild nach außen durch eine einheitliche Kleidung dann auch das Standing von dem Hotel gleich wieder ein bisschen hebt, und dann ist das für die ja auch wieder so, dass die dann auch sagen können, ja, ich bin in einem Vier-Sterne-Hotel, wir haben da einen gewissen Standard, und das macht ja mit den Leuten dann auch was, oder?
Richtig. Und man hat dann immer gesehen, wir haben auch irgendwann, glaube ich, 1 oder 2 Jahre später, haben wir auch die Uniform gewechselt, sodass sie dann nochmal dieses Stolz, da arbeiten zu können, gemeinsam auch dann besser rüberkam. Das waren so alles Prozesse, die wir dann auf den Weg gebracht haben. Aber das war halt, wie gesagt, ein Prozess. Und dann konnten die auch sehen, dass es halt auch anders ausstrahlt. Wir haben Fotos und die haben, ich hatte eine Mitarbeiterin, das werde ich nicht vergessen, die war so gegen mich am Anfang. Dachte, wow, also ich weiß nicht, wie der klarkomme. Und das Schönste war, die hat irgendwann gekündigt und hat aber zu meinem Geburtstag, das war, sie hatte Ende Juli gekündigt und ich hatte Mitte Juli Geburtstag und sie hat dann zu meinem Geburtstag hat die einen Kuchen für mich gebacken. Also diese Transformation von wirklich dagegen, dann zu sagen, hey, ich mache einen Kuchen, einen richtig tollen Kuchen, muss ich sagen, für meinen Chef. Dachte ich, wow, also dann war ich auch stolz auf mich, dass ich diesen Switch sozusagen rüberkriegt hatte und auch für mich ein Lernprozess damit einherging.
Also ich glaube, das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch sagen. Die größten Kritiker, denen du nicht erklärst, warum sie etwas machen sollen, und die das aber dann irgendwann im Feedback mal wirklich erklärt bekommen, wieso, weshalb machen wir das, sind ja dann zum Teil tatsächlich deine größten Fans und deine größten, ja, Antreiber, die das dann mit dir gemeinsam machen, ne?
Also wenn du überlegst, ich war jetzt 5, 6 Jahre in Hannover im Hotel und ich habe so viele Situationen erlebt, aber das ist eine Situation, die mir wirklich seit 2002, 2003, muss das gewesen sein, Erinnerung geblieben ist. Also sagt ja schon einiges aus, finde ich. Also wenn du wirklich einiges erlebt hast und dieser Kuchen, das der Punkt war, der dich noch heute noch zurückerinnern lässt, unter anderem.
Cool. Papa, willst du was sagen? Weil sonst
Ja,
stelle ich die
passt.
nächste Frage.
Alles gut.
Ich wollte dich fragen, weil es gibt ja auch so ein bisschen eine verallgemeinerte Sicht auf meine Generation. So, meine Generation ist eher faul, will nicht so viel arbeiten, was auch immer. Wie ist da deine Erfahrung damit? Vielleicht aus nicht nur aus dem beruflichen Bereich, sondern auch aus dem privaten. Wie siehst du das?
Ja, ich bin in der glücklichen Lage mit 4 Kindern zwischen 14 und 31, also 14 und 30 aktuell, die ganze Bandbreite abbilden zu können. Also meine Große, wird 31, mein Jüngster ist 14, wird 15 dieses Jahr. Und zwei Jungs, die Jüngsten sind Teenager, also die Jüngsten sind die Jungs, also 14 und 16 gerade. Und die zweite Tochter ist 18, jetzt 19 geworden. Das heißt, ich habe gerade diese ganze Bandbreite zwischen dieses Internistische, was von sich auskommt, dieses alleine, hey, ich kümmere mich drum, mach dies, mach jenes und in der Schule auch noch recht aktiv und recht fit, ist jetzt kurz vor Abitur dieses Jahr. Und mein Sohn hat die gleichen Kapazitäten kognitiv, aber ihm fehlt so die Motivation dazu. So, und das heißt, ist es möglich, dass du diese bei dieser Generation diesen Gap halt hast? Dass du aus gleichem Elternhaus, gleiches Setting, alles gleich, gleich, aber einer ist sehr selbstmotiviert und einer ist halt, dem fehlt die Motivation von draußen. So, das heißt, und da geht es halt darum, das war schon ein aktueller Prozess, wo ich gerade drin bin, zu überlegen, was sind die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, was sind die richtigen Ansätze, um halt den einen rauszuziehen und die andere, aber nicht damit einherzubringen, dass die dann auch jetzt da reinfällt, dieses immer von dem anderen Bruder halt negativ impacted wird, sondern dass die trotzdem ihren eigenen Weg macht, mit eigenen Ideen bringt, dass man halt auch ihr halt die Möglichkeiten gibt, dass sie sich voll entfalten kann, während ich dem ältesten Sohn versuche aufzufinden, wie ich den halt bewegen kann, selbstständig sein eigenes Why, sein eigenes Warum zu finden, seinen eigenen Purpose, seinen eigenen Grund, warum er das machen sollte. Weil es kann nicht, es geht nicht, also das merke ich halt auch, wir können als Eltern noch so viel erklären und tun, aber es bringt nichts, wenn nicht der innere Anreiz da ist, das zu sehen. Und ich kann es von meiner Perspektive wiederum, ich spiegel das zurück zu meinem eigenen Leben. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich mein eigenes Why hatte, sozusagen, mein eigenes Grund, warum ich was erreichen wollte. Und ich sehe sehr viel parallel in meinem Sohn. Nun ist es halt 2026, 25 und sehr viele andere Faktoren spielen eine Rolle, als die zu meiner Rolle, Zeit schon eine Rolle gespielt haben. Also es ist ein sehr komplexes Thema, wo ich auch gerade drin bin. Das heißt, die wirklich das wollen, die zu unterstützen in dem Bereich, wo sie sich entwickeln können und sie pushen und den anderen abzuholen und seinen eigenen Weg finden zu müssen. Aber auch klar Grenzen zeigen, man sagt, okay, also ich kann dir noch so viel helfen, aber du musst mitspielen. Du musst es wollen. Ich kann nicht dich ständig ziehen, damit du mitziehst, weil er zieht denn nur wegen mir und nicht, weil er selber will. Und das ist halt ein ganz elementares Thema, wo sich gerade das als Kreis schließt.
Ganz ein spannendes Thema, das sehr viel Konfliktpotenzial birgt zwischen Rebecca und mir tatsächlich. Ich möchte es vielleicht, ich spreche da immer so gerne in Bildern und das ist, glaube ich, auch immer recht gut. Du kannst den Hund ja nur zu dem Napf bringen. Irgendwie essen muss er ja dann selber und das ist genau das, ne? Du kannst schon immer irgendwo ziehen, aber wenn dann die Motivation nicht da ist und das war unter anderem auch der Grund, warum wir beide uns da zusammengetan haben jetzt und auch diesen Podcast gemacht haben, weil jetzt haben wir was Gemeinsames, da wo auch Rebecca mittlerweile mega Arbeit abliefert, sage ich jetzt mal. Und würdest du dann letzten Endes auch ein bisschen sagen, Kommunikation ist der Schlüssel?
Ja, also Kommunikation ist immer ein Schlüssel. Die Frage ist nur halt, ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass ich viel erklärt habe, viel versucht habe rüberzubringen, aber gemerkt habe, dass er zum Beispiel immer ruhig ist, dass er nie antwortet. Oder wenn antwortet, recht ruhig ist, recht gering ist die Antwort. Und dann aber gerne andere Themen halt im Vordergrund stehen. In einer Sichtweise. Das heißt, manchmal muss man, glaube ich, auch diese Stille, diese Ruhe auch einfach aushalten und sich einfach zu schauen, dass sich was entwickelt, was von ihm auskommt, statt immer, also dieses, was ich ja gar nicht mag, du musst, du musst, du musst, also, nee, du musst gar nichts, einfach diese Stille auszuhalten, zu sagen, nee, also ich bin, kann einfach ruhig sein und einfach hören, ohne zu sprechen.
Ja, Rebecca, magst du da vielleicht was dazu sagen?
Ja, also das ist ja bei uns eigentlich auch oft das Thema, dass zum Beispiel beim Sport ist halt ein sehr ja, konfliktreiches Thema, würde ich jetzt mal sagen, bei uns, weil mein Papa macht ja Ironman und sagt immer so, ja, geh doch schwimmen oder laufen oder so. Aber wie du auch schon gesagt hast, so ja, man kann das ja sagen, aber wenn die Person das halt selber nicht will, dann wird es halt auch nichts. Ja, das ist halt einfach so. Also da kann ich auch nur zustimmen. Da muss halt auch die innere Überzeugung da sein und der Wille auch, dass man das machen will, weil ansonsten hast du keine Chance. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn meine Eltern irgendwie so sagen, so du musst es machen, dann mache ich das erst recht nicht, weil ich mir denke, so nee, mache ich halt nicht. Was mir jetzt dann auch eingefallen ist, eine Frage für dich, wie sich auch die Erziehung von der Generation geändert hat, also von wie deine Eltern dich erzogen haben und wie du jetzt deine Kinder erziehst, würdest du sagen, dass da zum Beispiel auch mehr Kommunikation da ist und diese Erklärung, warum man das machen muss, weil wir hatten auch einen Gast da und Simone und sie hat auch gesagt, so, ja, sie versucht immer ihren Kindern zu erklären, so warum und wenn das aber auch nicht funktioniert, dann ist es auch okay und das war halt früher auch nicht so. War das bei dir auch so oder war das anders?
Es war anders. Ich meine, ich habe ja gesagt, meine Eltern sind aus der Türkei, ursprünglich aus der Türkei. Und ein interessantes Beispiel, was ich gerne kundtue, ist, ich war in der Schule im christlichen Religionsunterricht. Das heißt, ich wusste mehr über die Bibel als über den Islam. Also konnte mehr in der Bibel argumentieren und allem drum und dran, als meinem Vater zuzuhören, was der Koran, warum der Koran für uns halt der Islam so wichtig ist. Ich habe ein Leben lang, also ich glaube, bis mein Vater gestorben, da war ich 27, glaube ich, bis 25, habe ich gegen meinen Vater gearbeitet. Also bis 24, 25 habe ich ständig eigentlich dieses rebellische, na, nicht, ich glaube Anfang 20, nicht so viel war es nicht mehr, Anfang 20 immer dagegen argumentiert, weil mein Freundeskreis war deutsch und zu Hause war es türkisch. Das heißt, ich war in diesem Clash of Cultures, wie es schon heißt, dass du halt deinen deutschen Freundeskreis hast. War damals, ich habe einen kleinen Ort im Harz gewohnt, wir hatten 8000 Einwohner, 80er Jahre. Und wir waren jetzt, glaube ich, zwei oder drei ausländische Familien. Mehr war es, gab es halt nicht. Und war alles halt türkisch, war sehr herzlich, also meine Eltern waren sehr herzlich, also sehr offen für vieles, aber ich habe dieses immer gegen ankämpfen wollen. Weil ich bei meinen deutschen Freunden natürlich immer das Gegenteil gesehen habe von dem, was wir. Also nur habe ich relativ spät gemerkt, dass es so, wie wir sind, eigentlich sehr schön ist. Ich habe zum Beispiel auch sehr spät gelernt, oder sehr spät sagen können, dass meine Eltern Arbeiter sind. Das war so ein Thema. Ich habe mich immer halt immer geschämt, in Anführungsstrichen, weil die Eltern meiner Freunde waren Angestellte, Beamte, hatten irgendwelche normalen Jobs, die kannten wir nicht. Und so, die war die Erziehung bei uns halt mehr ein Common Agreement, also nicht Common Agreement, es war normal. Das heißt, es gab mich, wurde nicht hinterfragt. Es gab dieses Hinterfragen nicht. Und das Hinterfragen, ich habe mal einen Brief an das türkische Konsulat geschrieben, wo ich damals gegen die Regierung geschrieben habe. Meine Eltern gesagt, bist du verrückt? Die nehmen uns in der Türkei fest. Und dann habe ich dieses auch noch auf Türkisch übersetzen lassen von meinem Übersetzungsbüro. Wollte ich übersetzen lassen. Die haben mir zurückgeschrieben, dass sie es nicht übersetzen, weil das halt nicht. Ich habe es witzigerweise neu gefunden, weil ich gerade Kartons aufgeräumt habe. Wer weiß das gerade? Ich habe einen Brief geschrieben, das war ich nicht, den habe ich gesehen und habe es geschickt an ein Übersetzungsbüro. Die haben es nicht übersetzt, weil das wahrscheinlich gegen die Regierung war damals. Sie war es ja auch. Aber meine Eltern haben gesagt, okay, bist du verrückt? Und ich war halt sehr politisch aktiv halt auch und habe mich ganz viel in Antifas reingekriegt. Ich hatte tolle Lehrer, die mir auch dieses kritische Denken beigebracht haben. Das war eine Sache, die gab es bei uns nicht. Dieses kritische Hinterfragen. Das war ein Prozess, den ich dank meinen tollen Lehrern, die mich wirklich begleitet haben, gelernt habe. Weil in der Türkei, in der türkischen Kultur, war es halt, Mama, Papa sagen, dann machst du es halt. Wenn man sagt, kannst du ein Glas Wasser holen, dann sagst du nicht, hol doch selber. Gibt es bei uns nicht. Never ever. Das heißt, wenn deine Eltern es gesagt haben, nicht weil das einfach aufgezwungen ist, weil das normal war, weil es zum Respekt gehört. Wenn die Eltern was sagen, es waren ja nicht Befehlstöne, kannst du denn Joghurt mitbringen oder kannst du mir Wasser holen? Das war einfach normal. Das war ein normales Verständnis von so und vom Leben. Heutzutage kommt das vor, wenn ich meinen Jungs sage, wenn die bei mir zu tun, hol doch selber. Also das sagen die jetzt nicht mehr, aber das ist halt so wie Dinge, das gäbe es bei uns nicht. Und das ist so dieser kulturelle Verständnis von meiner Zeit, von meiner ja, Zeit, wo ich aufgewachsen bin, zu heute, dass, ja, wenn, warum machst du nicht selber? Klar kann ich vieles selber machen. Ich brauche dafür nicht dies oder jenes. Aber darum geht es manchmal gar nicht. Und wenn einer in der Küche war, hat sich ein Obst mitgebracht, dann hat er tatsächlich Obst für alle mitgebracht. Oder irgendwas. Heute geht einer in die Küche, holt sich einen Apfel und that's it. Diese Denkensweisen, wenn ich heute mal nachdenke, es ist viel verändert, sich sehr viel verändert, aber so per se war nicht alles schlecht unbedingt. Mitzudenken, mitzusein für andere Personen, sich darum zu kümmern und das ist auch ein Zeichen von Liebe und Anerkennung und Wertschätzung.
Also das kann ich jetzt nur bestätigen, das ist tatsächlich so. Das ist aber auch, was du sagst, sage ich mal, was dann bei uns auch hin und wieder auch zum Konflikt dann kommt, weil man hat ja den Kindern eigentlich irgendwo versucht, das Leben so angenehm wie möglich zu machen, dass die natürlich
Richtig.
auch, dass denen gut geht. Und Rebecca und Vanessa, das ist die jüngere Tochter, sind ja jetzt auch mehr oder weniger schon außer Haus. Und da ist es eigentlich auch so, dass dann, sage ich mal, wenn dann ja, die Mädels sich was zu essen machen, die machen halt für sich was zu essen, aber die kochen jetzt praktisch nicht für alle. Und das muss man halt irgendwo dann auch verstehen, sehen. Muss ja nicht schlecht sein, sage ich jetzt mal, aber
Nein.
man hat halt ein bisschen ein anderes Verständnis eigentlich für diese Situation. Und ja, ich fühle da mit dir, sage ich jetzt mal so, und wahrscheinlich viele Zuhörer auch, genau. Rebecca, magst du einhaken? Was sagst du dazu?
Ich könnte jetzt auch sagen, du kochst auch nicht nie für uns.
Das ist richtig. Ist das
Das, also,
richtig?
das ist immer so, es ist halt auch schwierig bei euch, weil ihr seid halt, weil, also meine Schwester wohnt in Berlin, sie kommt eigentlich selten heim, weil es halt einfach auch nicht geht. Ich wohne in Passau, ich war jetzt auch schon seit einem Monat nicht mehr also daheim bei euch. Aber bei meinen Eltern ist halt so, sie trainieren halt viel wegen Ironman und sie sind halt dann auch teilweise irgendwie 4 Stunden weg Radfahren oder dann noch laufen danach oder irgendwie schwimmen, Radfahren, laufen an einem Tag. Und dann ist halt auch irgendwie so schwierig, dann was zu essen zu machen, weil man weiß halt nie, wann sie heimkommen. Ihr Handy haben sie teilweise auch nicht dabei. Ist halt auch ein Thema bei uns, weil ja, mein Papa hat mal einen Unfall gehabt und seitdem ist es halt eigentlich so, ich würde halt auch gern wissen, wo sie sind. Einfach, dass es halt mir auch besser geht, weil kannst ja auch erzählen, Papa, von deinem Unfall, wenn du schnell willst, dass ein bisschen Kontext da ist.
Ja gut, letzten Endes habe ich 5 Tage vor meinem ersten Ironman bin ich da mit meinem Zeitfahrrad in einen Traktor reingefahren. Kopf
Wow.
voran, 50 Zentimeter weiter rechts, und das wäre vielleicht auch tödlich ausgegangen. Und es war halt so, dass mich meine Frau ein Stück weit begleitet hatte. Wir wollten eigentlich am nächsten Tag nach Österreich zum Wettkampf fahren, der am Samstag gewesen wäre. Und sie hat sich dann irgendwann schon gefragt, wo ich denn bleibe, weil es war irgendwie maximal so eine halbe Stunde, wo ich noch länger unterwegs gewesen wäre. Deswegen verstehe ich den Einwand von Rebecca natürlich, dass da einfach diese gewisse, man möchte ja nicht kontrollieren, sondern man möchte einfach einmal, ja, die Sicherheit haben, sage ich mal. Und ich glaube, das ist aber schon auch wichtig zu verstehen, dass auch, ja, die jüngeren Generationen einfach da schon eine Sichtweise auf die Dinge haben, die man vielleicht dann auch mal annehmen darf, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist an der Stelle, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja,
Bin ich
genau.
komplett bei euch? Schon bitte, Rücke.
Nee, passt doch alles gut. Sag du.
Ja. Nee, also, ja, das ist in der Tat ein ganz interessantes Thema. Kurz mal das Thema in Klammern, Fitnessclub. Ich habe meinen Sohn mich auch zum Fitnessclub angemeldet, also zum Premium-Club in München, wo ich selber hingehe und versuche dreimal die Woche hinzugehen, also mit einmal Samstag schwimmen dazu. Und die wohnen außerhalb von Münchens und müsste halt mit der S-Bahn reinfahren. Und das ist auch so ein Zeichen, wie oft war er pünktlich halt da. Das ist auch dieses, ne, willst, aber dann musst du auch gucken, dass du es machst. Das ist das Thema. Das andere ist, was meine Kinder mir aber auch, was ich auch mitbekomme, miterlebe und mich auch, ja, dieses Input kriege, ist auch an Sachen mal mit anders zu sehen. Ja, also viel Input auch von denen kommt, bewusst, unbewusst, wo ich sehe, ja, es sind interessante Sachen. Also das heißt Musik zum Beispiel, mein Sohn, der eine liebt einen amerikanischen Künstler, habe ich nie auf dem Schirm gehabt, und so weiß dann einhergeht, ja. Das finde ich halt spannend. Ja. Sei es Musik, sei es andere Bereiche, sich da reinzuhören und dann sagen, okay, was machst du an so Nummer? Wo bist du oder was ist das? Und auch sich dessen mal zu öffnen und nicht seinen eigenen, in dem Fall jetzt Musikrichtung zu folgen. Und neulich hatte ich auf meiner Playlist, sein Künstler war mein Künstler des Monats. Hatte ich nie auf dem Schirm. Aber es sind so Sachen, ja, sich auch zu öffnen. Und nicht, ich glaube, das macht uns Menschen, sollte uns Menschen ausmachen, dass man halt sich oft öffnet, halt offen ist für andere Sichtweisen und andere, wenn sich Sachen sind, verändern, dass man nicht starr da ist, wo man eigentlich immer hin möchte. Oder wo jemand herkommt.
Ja, Kommunikation, ne? Das haben wir auch immer bei jeder Folge am Schluss. So, ja, Kommunikation ist am wichtigsten. Nicht nur zwischen den Generationen, sondern einfach generell in unserer Gesellschaft, weil ich finde auch persönlich, dass wir alle ein bisschen zu wenig kommunizieren. Ja,
Findest du?
genau. Finde ich tatsächlich schon, ja.
Ist es nicht,
Persönlich
dass wir nicht
etwa.
zu wenig können, sondern nicht richtig kommunizieren?
Ich finde zu wenig und teilweise auch ja nicht richtig. Es ist so eine Mischung von beiden.
Ja, ich meine, wenn ich einfach überlege, was Kinder, was Jugendliche oder Menschen heute an Kommunikation, ich habe jetzt die Social Media, ich habe jetzt Instagram und Facebook von meinem Handy weg runtergenommen seit mehreren Monaten. Also auf mein Handy gar nicht mehr drauf. Ich habe ein altes Handy zu Hause, wo es noch drauf ist, wenn irgendwelche Leute Nachrichten schicken oder ich mal ab und zu durchscrolle. Aber ich merke einfach, dass wenn du nicht wenn ich in der U-Bahn bin, in der S-Bahn oder Tram bin, alle hängen an diesen Dingern und schreiben sich wie verrückt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was bleibt denn davon hängen? Was bleibt von der ganzen Kommunikation am Ende des Tages, wenn du wirklich abends im Bett liegst, was da von den ganzen Kommunikationen, die wir überall Tag ein, Tag aus machen, was bleibt hängen? Was ist wirklich die Message oder das Wichtigste, was du aus dem Tag mitnimmst? Weil diese Nachrichtenflut, die wir halt haben, wir WhatsAppen, wir Telegram, wir Messengern, wir Instagram, wir sind ja überall mit tausend Kommunikationsmöglichkeiten. Ich habe Teams, ich habe Zoom, ich habe WhatsApp hier, ich habe dann andere Channel, ich habe hier zur linken Seite das iPad, zur rechten Seite mein Telefon und vor euch das Laptop. Und dann hast du noch verschiedene Kanäle, mit denen du kommunizierst. Was bleibt denn wirklich hängen, was wichtig ist? Und das ist, was ich meine mit richtig kommunizieren. Wir kommunizieren viel, aber ob wir richtig und die wichtigen Sachen unterscheiden können, das frage ich mich manchmal selber schon.
Ich würde sagen, also ich verstehe, was du gesagt hast. Ich finde auch, es ist einfach momentan, also mittlerweile, auch meine Generation ist ja auch voll mit der Technologie aufgewachsen. Es gibt ja so eine Nachrichtenflut und so viele Reize, und teilweise ist es auch wirklich überfordern und auch mit allem, was in der Welt abgeht, ist halt einfach auch sehr krass. Und ich finde aber, weil man kriegt viel über Instagram und alles mit, aber so mit den Mitmenschen und in der Familie so richtig über wichtige Sachen zu kommunizieren, wie zum Beispiel über Gefühle oder wenn man was missverstanden hat, ist zum Beispiel bei uns auch so, dass man halt das einfach so totschweigt und halt nicht drüber redet und es halt dann so, es ist halt noch im Hintergrund, aber es wird halt nicht thematisiert. Und da denke ich immer dran, wenn ich so sag's, ja, es wird nicht richtig kommuniziert. Ich denke halt da immer so an Familie und nicht so unbedingt an Social Media und alles, weil Social Media ist sehr viel und da gibt's auch alle Themen und da kann man auch alles finden, aber mehr so mit den Mitmenschen, so persönlicher Kontakt, das fehlt so ein
Ja.
bisschen. Das ist einfach, ja.
Absolut. Und da hatte ich ein tolles Beispiel. Vor 2 Wochen am Sonntag gehe ich zum Bäcker. Und da ist eine ältere Dame. Die kommt wohl jeden Sonntag, wusste ich nicht, kannte ich nicht. Und bin da. Und dann sehe ich, wie die Frau Kuchen, die ist, will ich lügen, die meinte, was war die, 92 oder 96 Jahre alt? Die kauft ganz viel Kuchen. Und da habe ich gefragt, Mensch, kriegen Sie einen Besuch? Kriegen Sie einen. Die Enkelkinder, kommen ihre Kinder sogar nicht. Nee, die kauft das für sich selber. Und dann haben sich die Verkäuferin gefragt, ob ich sie nach Hause begleiten kann, weil die um die Ecke wohnt. Und die Verkäuferin war allein am Sonntag und gerne habe ich sie hat sie eingehakt und habe sie halt bis nach Hause begleitet und halt mit ihr gesprochen. Und ich weiß nicht, für wen die Frau das gekauft hat. Es war so viel, dass es mehr als für eine Woche war. Aber die Verkäuferin sagt, die kommt jede Woche. Und diese Dame, alleinstehend, wohnt mitten in München, kauft so viel und hat niemanden zum Reden. Und in diesem 5, 10 Minuten maximal Fußweg, mir so viele Sachen erzählt, denke ich mir, hätte gerne diesen Sonntag, letzten Sonntag wieder gesehen, habe es eigentlich geschafft, oder vielleicht diesen Sonntag, einfach mal mehr von ihr zu erfahren, für wen sie das alles kauft, weil so viel Kuchen, wenn sie keine Kinder, keine Enkel hat und nichts hat, für wen kauft sie das? Da ist die Kommunikation, die wahrscheinlich fehlt, dass man sich der Dame annimmt und dass sie irgendjemand hat, mit dem sie reden kann. Kommunikation in der Familie ist ein ganz, ganz elementar wichtiges Thema. Vieles, weil es unangenehm wird, wird halt verschwiegen. Weil es zu Konflikten führt. Und man Weihnachten, wenn alle zusammen sind und hat ja wieder einen schönen Weihnachten verbringen, will man halt nicht irgendwelche Themen besprechen, die jetzt gerade unangenehm sind. Und aber das habe ich alles leider schon erlebt, wo Weihnachten halt auch nicht harmonisch ist. Und ich finde, Weihnachten das ist eines der schönsten Momente, Feste, die ich kenne in meinem Leben und die ich sehr gerne feiere. Und Harmonie ist da sehr wichtig, aber wenn sowas im Raum steht, ist es der weiße Elefant oder pinke Elefant, you name it, der da im Raum steht und alle hoffen, dass keiner irgendein Thema oder irgendein Wort nennt, dass dann diese Bombe halt dann platzen lässt und die ganze Harmonie weg ist. Weil man es vorher nicht geklärt hat.
Ja, ich finde, das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung von sowas. Also ist bei uns, das kann ich nur zustimmen, ist bei uns auch oft so. Also ja, ist tatsächlich so. Papa, willst du was sagen?
Nein, ich glaube, wir sind dann schon langsam am Ende. Hast du noch irgendwo weitere Fragen oder?
Nee, vielleicht noch. Was kannst du ZuhörerInnen raten, die unseren Podcast anhören, irgendwie Bezug auf Kommunikation? Natürlich, dass man kommunizieren soll, aber zwischen den Generationen. Was fällt dir auf? Was kannst du irgendwie als Rat anbieten?
Sachen, immer mal, das habe ich jetzt aber selber neulich gelesen, daran zu denken, dass die andere Seite vielleicht auch Recht haben könnte. Dass man nicht seine eigene Position sagt, ich habe Recht, nein, dass man immer in eine Diskussion reingeht mit dem Mindset, ja, vielleicht hat die andere Person doch Recht und ich liege falsch. Dieses Offensein, sich nicht sozusagen in Stein meißeln. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was ich für mich jetzt auch letzte Zeit mitnehme, ist Stille aushalten.
Gut. Da möchte ich vielleicht ein kurzes Resümee geben. Finde es gut, was du gerade gesagt hast. Es gibt da so ein Video. Das möchte ich bloß ganz kurz ansprechen. Die Zuhörerinnen können da gerne nochmal nachfragen. Steht ein Professor vor den Studenten und hat da so eine Bowlingkugel praktisch vorne draufgestellt. Links und rechts stehen zwei Studenten. Und dann sagt er so dem einen Studenten, die haben die Kugel vorher nicht gesehen, er sagt, wie ist denn die Farbe dieser Kugel? Und dann sagt der eine schwarz. Und der andere sofort in der nächsten Sekunde, ja, bist du verrückt, die ist weiß. Und dann geht es wirklich so, dass sich das eskaliert dann ein bisschen, dieses Gespräch zwischen den zwei Studenten, bis der Professor dann so nach 15, 20 Sekunden sagt, stopp, jetzt schließt ihr beide die Augen und wechselt mal die Seite. Und dann stehen die auf der anderen Seite und dann sagt er zu ihnen, und jetzt macht er mal bitte die Augen auf. Was ist passiert? Diese Bowlingkugel war auf einer Seite schwarz lackiert und auf der anderen Seite weiß. Das heißt, jeder hatte in seinem Blickwinkel recht, hat aber zu keiner Sekunde einmal vielleicht darüber nachgedacht, dass der andere auch recht haben könnte. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so das Schlusswort, was du auch gesagt hast. Vielleicht einfach mal nur ein bisschen drüber nachdenken, dass die andere Seite auch recht haben könnte, entschärft diesen Konflikt wahrscheinlich schon extrem. Und ich glaube, du hast am Anfang etwas gesagt, das habe ich mir auch notiert. Man muss es mögen, mit Menschen zu arbeiten. Das war eins, was ich mir wirklich dann auch hingeschrieben habe. Und das Zweite war, es gibt immer eine Lösung. Man muss miteinander sprechen, reden, kommunizieren. Das war es dann jetzt als Schlusswort von meiner Seite. Ja.
Ja, danke schön. War echt spannend. Tolles Gespräch. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Insight zu meiner Welt geben können. So wie das Leben des kleinen Kilit im Jahr 2026 darstellt.
Genau.
Dankeschön nochmal, dass du unsere Einladung angenommen hast und ich fand das Gespräch auch super. Genau, also war echt schön. Gut, dass wir dich da gehabt haben.
Danke.
Und genau, ich würde jetzt einfach das Outro wieder machen an die ZuhörerInnen. Wie gesagt, immer wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Feedback, was auch immer, wir nehmen das gerne an. Wir können uns immer verbessern. Es ist immer Raum für Verbesserung. Und ansonsten bis dann zur nächsten Folge und tschüss.
Ciao.
Ciao, danke.